Hallihallo, Hallöchen! In unserer Rock'n'Roll Zone of the Day!
Wir sind ganz offiziell aus der Winterpause zurück. Die ging ja doch ganz schön lange.
Ja, länger als gedacht. Tut uns sehr leid, aber wir haben die Zeit natürlich genutzt.
Oh ja. Um zum Beispiel so tolle Themen wie heute
Ja.
vorzubereiten. Denn dieses Thema, das wir heute behandeln, wird sich echt schon sehr oft gewünscht, muss ich sagen. Zu Recht. Das ist echt ein cooles Thema. Ja, und ich würde sagen, dann legen wir gleich los. Aber erstmal eröffnen wir das erste Mal dieses Jahr unsere
Lala.
Teerunde. Was trinkst du denn heute?
Ich habe mich heute für einen English Breakfast Tea, ganz klassisch mit Milch, entschieden. Kleiner Hinweis, wo wir heute hinfahren.
Ja, das war's natürlich.
Was trinkst du heute?
Ich trinke heute, weil, also das ist auch ein großer Tipp an euch da draußen, weil zurzeit ist doch jeder krank. Und mich hat's noch nicht erwischt. Warte, dreimal auf Holz. Und damit es auch so bleibt, damit es auch so bleibt, hat mein Freund uns so Immunbooster gemacht. Und das ist echt easy. Und ich kann es euch nur empfehlen, weil es schmeckt auch echt gut. Also so Zitrone, Orange, Ingwer und ein bisschen Kurkuma mischen, mixen. Und dann kann man das in so Eiswürfelboxen machen, in die Tiefkühltruhe und dann kann man es einfach rausholen, wenn man es braucht. Und dann halt so mit heißem Wasser übergießen. Und dann hat man so einen richtig leckeren Immuntee.
Oh, lecker.
Schmeckt sehr, sehr lecker und so ein richtig schöner Vitaminboost für den Körper. Also kann ich nur empfehlen, weil wie gesagt, zurzeit keucht und fleucht es ja überall. Also passt auf euch auf.
Und wenn es euch schon erwischt hat, kann ich euch einen selbstgemachten Salbei-Honig-Zitronentee empfehlen. Und wenn ihr auch Fieber habt, dann gerne auch noch ein bisschen Ingwer mit rein, weil das hilft immer sehr, sehr gut.
Damit ihr uns auch hier schön gesund bleibt in dieser kalten Jahreszeit. Da würde ich sagen, wir starten jetzt mal mit unserem coolen, coolen, coolen Thema.
Ja, ich habe ja schon angesprochen, wir fahren heute mit euch nach England und zwar erstmal ins England der 40er Jahre. Und zwar gehen wir in die Gegend von Manchester, also die größere Gegend, 1941, denn da wurde am 8. April eine gewisse Vivian Isabel Swire geboren. Den Namen, den sie später annimmt, kennt ihr alle, ich schwöre euch. Aber wie gesagt, 41, also sie hatte so eine typische Nachkriegskindheit. 41 wurde sie geboren. Und es gab viel Armut. Es gab viele Dinge nur sehr spärlich oder halt auch einfach gar nicht manchmal. Und sie erzählt in einem Interview, was sie später mal gegeben hat, dass sie mit 7 Jahren ihre erste Banane gegessen hat. Also so sah die Situation damals aus. Also Dinge, die wir uns heute gar nicht so richtig vorstellen können als sehr verwöhnte Millennials, hoffentlich ein paar Gen Z, keine Ahnung. Aber Vivian war die Tochter von harten Arbeitern, also aus der Arbeiterklasse. Und dementsprechend war ihre Kindheit nicht wirklich besonders, nicht wirklich besonders außergewöhnlich und eher geprägt von Verzicht. Und aber dadurch, dass es sehr viele Dinge nur sehr wenig gab oder halt eben auch gar nicht, wurde sie teilweise sehr erfinderisch und das sieht man auch später in ihrer Mode. Also sie hat ein paar Kollektionen entworfen, da kommt das sehr, sehr schön durch. Weil das erzählt sie tatsächlich mal in einem Interview sehr, sehr schön, dass damals, als eben nicht viel gab, hat man einfach aus Wollresten sich Accessoires gestrickt, ganze Klamotten, ganze Sets. Sie hat zum Beispiel auch in dem Interview, als sie das Interview gibt und darüber redet, selbst ein Set an. Das besteht wirklich aus einem Kleid, einer Jacke und diese beiden Dinge sind natürlich dann super verziert mit Strickelementen drauf. Und diese Inspiration daher kam eben von dieser Notdurft, dass man eben damals sich auch Accessoires, Klamotten und alles Mögliche, was man so fürs Leben brauchte, halt aus Resten zusammengeflickt hat und gestrickt hat und gehäkelt hat. Und ja, das kann man in ihren Kollektionen halt oder speziell in dieser Kollektion sehr, sehr schön sehen, diesen Spirit. Das erste wirklich große Ereignis war der Umzug in die Gegend von London, als Vivian 17 Jahre alt war. Und dort hat sie sich an der heutigen University of Westminster eingeschrieben, um Kunst zu studieren. Also man sieht hier schon sehr früh so einen Hang zum Künstlerischen und zu den Fine Arts, wie man auf Englisch so sagt. aber nach einem Semester hat sie ziemlich schnell festgestellt, dass die Künste nicht so lukrativ waren, wie sie das gehofft hatte. Und da sie ihre Familie finanziell unterstützen musste, entschied sie sich doch, nach was anderes Ausschau zu halten. Nach ihrem abgebrochenen Studium hat sie erstmal Kurse für Maschinenschreiben besucht. Also gab ja früher die Schreibmaschinen, da gab es ganze Kurse für, dass man 10 Fingerschreiben gelernt hat oder Tippen auf der Schreibmaschine. Und hat nebenher in einer Fabrik gearbeitet, um sich das Geld für diese Kurse zu verdienen. Das Ziel war natürlich dann irgendwie als Sekretärin zu arbeiten und ja, so halt genügend Geld zu verdienen, um ihre Familie mit zu unterstützen. Aber diese Richtung änderte sie auch nochmal und hat angefangen, Lehramt zu studieren. Wer hätte es gedacht? Dame Punk im Lehrersessel. Und sie wollte damals Grundschullehrerin werden. Also so kam es, dass Vivian Westwood, die späteren Vivian Westwood, tagsüber brav zur Schule ging, um ihre Klassen zu unterrichten. Sie hatte natürlich trotzdem immer noch so eine Vorliebe für Design und für die Künste. Und so hat sie abends nach der Arbeit, als sie nach Hause gekommen ist, Schmuck zusammengestellt und hergestellt, den sie dann am Wochenende an einem Stand auf der Portobello Road verkaufte. Die Leute, die es jetzt nicht so gut auskennen in London, das war damals und ist auch heute noch so das Künstlerviertel, wo es sehr, sehr viele Künstlermärkte gibt, sehr, sehr viele Independent-Boutiquen und sowas. Aber sie verdiente damit natürlich noch nicht so viel Geld. Also ja, wie das halt immer so ist, wenn man was gerade erst anfängt, dann muss sich erst so ein bisschen etablieren. Aber sie konnte ihre Liebe immerhin zur Kunst und zum Design würdigen und ihrem Traum, Künstlerin zu werden, ein bisschen näher kommen. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch bei Vivian Westwood tatsächlich Stimmen im Außen, in der Gesellschaft und bestimmt auch ein paar kleine, klitzekleine, leise Stimmen im Innen, die sie dazu gedrängt haben, ein eher bürgerliches Leben einzuschlagen. Und so kam es, dass sie 1962 Derek Westwood heiratete und ein paar Jahre später ihren Sohn Benjamin zur Welt brachte, ihren ersten Sohn. Und dieses häusliche Leben, das haben wir jetzt schon in einigen Biografien irgendwie gelesen und gehört, das scheint sich irgendwie zu wiederholen, wurde ihr dann doch irgendwie schnell zu langweilig und zu trist. Und sie hat einfach gemerkt, dass sie für dieses ja, bürgerliche Leben nicht gemacht ist, dass sie irgendwie mehr braucht. Und in einem späten Interview gab sie sogar zu, dass sie Derek tatsächlich auch nur aus Bequemlichkeit geheiratet hat. Aus Angst, dass sie alleine endet, aus Angst, dass sie diesen Zug auch einfach verpasst, dass dieser Zug einfach ohne sie abfährt, dieser Lebensabschnitt, das, in dem man einfach heiratet oder zur damaligen Zeit, in dem man damals geheiratet hat, Kinder bekommen hat und sowas. Ja, sie hat es aus Bequemlichkeit gemacht, was ich auch stark finde, das zuzugeben. Ich glaube, das würden viele Leute über ihr Leben lang nicht zugeben, aber ja, sie hat es tatsächlich mal in einem Interview gesagt. Was ich mir auch irgendwie ein bisschen merkwürdig vorstelle, wenn man jetzt ihr Sohn ist zum Beispiel, sowas aus dem Mund seiner Mutter zu hören, aber naja.
Aber gut, Vivian Westwood gibt ja auch sowas gar nichts. Ja. Also ich glaube, sie interessiert sich wirklich überhaupt gar nicht dafür, wie das, was sie sagt, bei anderen ankommt. Ja. Also so gar nicht.
Nee, das ist eine, im Prinzip eigentlich eine gute Eigenschaft, weil man sollte sein Leben lang nicht damit verschwenden, zu überlegen, wie das bei anderen Leuten ankommen könnte, was man gerade macht oder denkt oder sagt. Aber manchmal hat sie es doch ein bisschen auf die Spitze getrieben, die Gute. Naja, Punk halt und so, ne? Aber ihr Leben sollte sich jetzt nochmal drastisch ändern, als ihr Bruder ihr einen seiner Freunde, Malcolm McLaren, vorstellte. Malcolm lebte in vielerlei Hinsicht das Leben, das sie sich für sich selbst irgendwie gewünscht hatte. Also er hat Kunst studiert, er liebte Rock'n'Roll und er arbeitete in einer Boutique für Rock'n'Roll-Mode. Und die beiden haben dann eine heimliche Affäre angefangen. Und 1965 ließ sich Vivian dann tatsächlich auch von Derek scheiden, um mit Malcolm zusammen zu sein. Und nach der Scheidung behielt sie aber natürlich offensichtlich seinen Nachnamen und sagt auch über Derek kein schlechtes Wort. Also die Ehe ist jetzt nicht irgendwie im Streit auseinandergegangen oder dass irgendwas Schlimmes vorgefallen ist, sondern dass sie einfach nur im Grunde der Dinge nicht zusammenpasst. Und 1968 kam dann auch Vivians zweiter Sohn und ihr erster gemeinsamer Sohn oder ihr einziger gemeinsamer Sohn mit Malcolm McLaren auf die Welt, Joe Corry. Also sie hat zwei Söhne, Benjamin und Joe. 1971 übernahm dann Malcolm mit seinem Freund Patrick die Boutique, in der sie davor schon gearbeitet hatten. Paradise Garage hieß die damals. Und die erste Amtshandlung war, die Boutique umzubenennen in Let It Rock. Und Vivian fing damals dann an, viele der Klamotten in der Boutique selbst zu designen. Damals war das noch nicht Punk. Damals, so weit waren wir noch nicht. Das war damals Mode für sogenannte Teddyboys. Das war eine Subkultur, eine Jugendkultur, die ja sich voll und ganz darauf konzentrierten, auf diese Rock'n'Roll-Szene. Das ist ein ganz bestimmter Stil. Da machen wir bestimmt auch noch mal eine Episode drüber, weil das ist eigentlich ganz interessant. Sind Subkulturen immer, finde ich. Also ich finde immer Subkulturen, Anti-Moden, wie zum Beispiel auch Punk und sowas, super interessante Themen. Ja, und die Teddyboy-Mode oder die Teddyboy-Art und Weise zu leben, kann man eigentlich in vielen Sachen tatsächlich oder in einigen Sachen schon auch als Vorreiter der Punk-Szene sehen, wie ich finde. Und wie wir bestimmt auch noch sehen werden, wenn wir mal eine Folge drüber machen. Sie designte hauptsächlich T-Shirts mit Aufdrucken, die für damalige Verhältnisse recht schockierend waren. Also das waren dann teilweise bestimmte Sprüche, die da drauf standen, durch die man damals einfach oder durch die sie damals auch einfach provozieren wollte. Aber das war nicht ihr einziges Ziel. Die Designs hatten auch häufig eine sozialkritische Komponente oder politische Seitenhiebe, die da drauf verewigt wurden. Und das zieht sich auch eigentlich immer so durch Vivienne Westwoods Designs durch, ob sie jetzt hauptsächlich Punkmode gemacht hat, hauptsächlich kostümähnliche Dinge gemacht hat oder dann im späteren ein bisschen mehr in die gehobenere Mode auch geht. Das ist eigentlich immer das, was sich durch Vivienne Westwoods Mode durchzieht, diese politischen Seitenhiebe und sozialkritischen Aussagen. Aber sie designte nicht nur diese anstößigen, provokativen Looks, sondern trug sie auch selbst. Also ist natürlich klar, wenn man ein Modedesigner ist, dass man auch hinter dieser Message selber steht und das tat sie 100%. Während in dieser Zeit veränderte sich aber ihr genereller Look von einer noch relativ zurückhaltend gekleideten Grundschullehrerin, was sie ja damals noch war, muss man ja sagen, zu einer Punk-Göre der ersten Stunde. Sie schnitt sich damals die Haare kurz und bleichte sie strohblond, was natürlich für eine Lehrerin doch sehr radikal war. Aber sie kündigte dann auch einfach ihren Job und beschloss, Vollzeit als Designerin zu arbeiten. Also Lehrer Vivienne is no more. Sie ist jetzt Vollzeitdesignerin zu dem Zeitpunkt und legte somit auch wirklich ihre vorherige Angst ab, weil sie hat ja vorher schon ein Kunststudium angefangen, hat es abgebrochen, wegen der Angst, einfach sich nicht durchsetzen zu können, ihre Familie nicht ernähren zu können, nicht genügend Geld generell zu verdienen und es einfach nicht zu schaffen in der Kunstwelt. Also ja, sie hat sich von diesen Fesseln, sag ich mal, wie man das ganz klassisch so sagen würde, befreit, weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt, baby. Sie fingen jetzt auch an, tatsächlich neben diesen T-Shirts Punkkleidung und Schuhe zu entwerfen, die teilweise wirklich nicht mal nur Punk waren, sondern auch in die Fetischrichtung gingen und wandte sich auch gedanklich immer mehr von der Subkultur der Teddyboys ab. Weil die Teddyboys haben auch rebelliert, also das haben sie mit den Punks gemeinsam, aber die Punks haben für eine Message rebelliert. Also bei den Punks war es ja immer so, dass sie so eine unterschwellige Message irgendwie hatten, wie dass sie mit der Gesellschaftsform, mit der existierenden Gesellschaft nicht zufrieden waren, mit bestimmten Themen in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Und die Teddyboys waren eine der Subkulturen, wie gesagt, sozusagen der Vorreiter der Punks, aber die Teddyboys haben einfach nur rebelliert, der Rebellion wegen. Und das fand Vivienne nicht gut und deswegen hat sie sich immer mehr davon abgewandt. Weil sie selber ist ja auch bekannt dafür, sich nicht mit Rebellion zurückzuhalten. Also wenn sie für einen guten Zweck ist, diese Rebellion oder war, dann war Vivienne da immer mit an Bord eigentlich sozusagen. So kam es dann tatsächlich, dass Malcolm und Vivienne 1973 dem Store einen weiteren Rebrand unterzogen. Nicht das letzte, wie ihr sehen werdet.
Nee, nicht das letzte. Eins von vielen.
Ja, ich glaube, es gab insgesamt 5 Rebrands und Namensumbenennungen in 10 Jahren in dieser Boutique. Also es ging schon heiß her da. Man hat sich sehr oft irgendwie umorientiert. Aber es hat sich gelohnt, finde ich, im Endeffekt. Aber dieser Rebrand, danach nannte sich der Name Too Fast to Live, Too Young to Die. Was irgendwie nicht so richtig im Gedächtnis bleibt. Also ich finde es jetzt nicht besonders catchy, wenn man jetzt sagt so, hey, hast du Bock nach der Schule noch zum Too Fast to Live, Too Young to Die zu gehen?
Aber es ist halt auch deshalb nicht so catchy, weil man halt weiß, was danach kommt und die Namen danach sind halt, also das ist halt geiler. Ja. Und daneben ist es halt so, ja, okay. Ja, ja. Whatever, da haben sie sich noch nicht so ganz gefunden.
Sie wollten provozieren mit diesem Namen der Boutique, das merkt man schon, weil es einfach schon auch ein sehr plakativer und provokativer Name ist. Aber ja, wie gesagt, das blieb nicht so richtig im Gedächtnis und das haben sie auch gemerkt. Und deswegen haben sie ein paar Jahre später den Laden nochmal umbenannt. Frei nach dem Motto Sex Sells in Sex. In großen pinken Buchstaben an die Storefront geschrieben, diese 3 Buchstaben. Und hier natürlich, was draufsteht, muss auch drin sein. Also natürlich haben sie dann auch Mode in Richtung Punk gemacht, hauptsächlich tatsächlich. Aber es waren auch immer wieder und nicht gerade wenig Teile dazwischen, die schon wirklich in die Fetischrichtung gingen. Also sie haben viel mit Lack und Leder schon gearbeitet, viel mit freigestellten Körperteilen zum Beispiel und solche Geschichten. Es gab viele Schuhe, die vor allen Dingen auch in die Richtung gehen, die mit Nieten bestückt wurden. Und ja, so hat eben, ja, man keine Wundertüte bekommen. Es stand Sex drauf und es war Sex drin. Also, ja. Vivians Designs waren dann spätestens ab diesem Zeitpunkt selbst den krassesten Teddyboys zu heftig, mit den Löchern und den offenen Nähten und wirklich provokativen Grafiken, und zog die Rocker Londons ins Haus. Und eines der Schlager in der Boutique waren immer die Grafikcharts. Da drin war Vivienne Westwood immer gut, und es hat sie auch wirklich bis zum Schluss gemacht, dass sie immer wieder in jeder Kollektion oder in fast jeder Kollektion Grafikcharts mit eingebaut hat. Die waren am Anfang hauptsächlich auch aus Musselin, was natürlich jetzt erstmal ein Material ist, wo man nicht unbedingt an Grafikcharts denkt, aber ich finde es eine total coole Kombi. Und natürlich gab es da sehr, sehr viele Motive, aber ich glaube, mit die bekanntesten Motive sind natürlich das Destroy-Shirt, auf dem einfach ein Hakenkreuz zu sehen war. Dann hatte sie noch ein Shirt, auf dem das Konterfei der Queen zu sehen war, Queen Elizabeth II. R.I.P. Das war so ein bisschen, das sah aus wie auseinandergerissen, das Porträt. Und dann hatte sie wie so eine Sicherheitsnadel, natürlich Sicherheitsnadel durch den Mund. Und die Aussage von den Charts war meistens offensichtlich, aber manchmal auch gut versteckt. Also da drin war Vivienne Westwood auch immer gut. Ihre Charts sollten natürlich provozieren, und deswegen sollte man die Aussage natürlich nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Und das hat sie mit vielen, vielen der Charts geschafft. Oder dann gab es natürlich andersrum auch wieder Shirts, wo die Aussage im Prinzip klar war und eine plakativere Nachricht dahinter steckte. Da war dann zum Beispiel ein beliebtes Motiv, bis heute, by the way, das gibt's bis heute, das Motiv, sind einfach ein Porträt von nackten Brüsten. Also, das natürlich dann auch genau in der Höhe ist der normalen Brustregion. Und ja, so hat sie mit ihren Shirts provoziert, mal mehr, mal weniger, mal plakativer, mal weniger plakativ, aber Provokation war immer am Start bei ihren Grafikshirts. Und nach wenigen Jahren war die Boutique eine der beliebtesten in ganz England in diesem Genre. Also es haben natürlich, weil der Punk auch immer wieder auf dem Vormarsch war oder immer weiter, immer mehr Boutiquen aufgemacht, aber Sex war eine der führenden Boutiquen in ganz England in diesem Bereich. Deswegen kamen die Leute auch tatsächlich von überall her, um Vivians neueste, grungigste Kreationen zu shoppen. Ja, und so war es letztendlich nur eine Frage der Zeit, bis angehende Rocklegenden und die es schon waren, ihren Laden betraten. Und Malcolm, Vivians Ehemann, hat zu der damaligen Zeit Musica gemanagt. Die Band, die er gemanagt hat, das war eine amerikanische Rockband oder Punkband, die haben sich zu dem Zeitpunkt aufgelöst. Und er musste dank Sex auch nicht mal weit über den Tellerrand gucken, um eine neue zu finden. Er hat einfach Kunden aus dem Laden rekrutiert. Zwei Stück, und zwar Paul Cook und Steve Jones. Und Glenn Matlock, das war einer der damaligen Angestellten des Ladens, um aus den dreien eine Band zu formen. Und wenig später rekrutierte er dann auch noch John Layden, aka Johnny Rotten. Und die Sex Pistols waren geboren und wurden nicht zuletzt wegen ihres sehr kontroversen Songs God Save the Queen zu Rockstars der damaligen Zeit. Und natürlich auch der Name ist eine klare Anspielung auf die Boutique. Also die sind dort entstanden, die haben dort ständig eingekauft und wurden natürlich auch für ihre Bühnenshows von Vivienne eingekleidet. Also Vivienne hat sämtliche der Bühnenoutfits für die Sex Pistols. Da posten wir euch natürlich auch gerne auf Instagram Bilder. Falls ihr jetzt nicht wisst, wer die Sex Pistols sind, you're missing out. Ihr solltet euch die unbedingt mal anhören, die sind super cool. Posten wir euch natürlich Bilder dazu. Aber deswegen haben einfach, weil eben diese drei, diese vier Jungs Frontmänner, absolute Frontmänner der Punk-Szene waren in ganz England und schon bald auf der ganzen Welt, hat natürlich die Boutique dementsprechend immer mehr Zulauf bekommen. Und ja, die Boutique und Vivienne auch als Designerin wuchs mit dem Erfolg der Band, was dann natürlich schon irgendwie auch ein bisschen beängstigend ist vielleicht, kann ich mir vorstellen, weil man ja irgendwie dann irgendwie denkt, naja, mein Erfolg ist irgendwie an den Erfolg der Band gekoppelt. Und dieses Kartenhaus der Band fiel dann auch nach ein paar Jahren zusammen. 1977 gab es immer größere Probleme innerhalb der Band. Und es wurde für Malcolm immer schwieriger, die Jungs irgendwie zu managen und unter einen Hut zu bringen mit dem, was sie wollten, mit dem, was sie irgendwie von der Band sich erhofft haben. Und nach der Amerika-Tour ging die Band auseinander. Die brachen auseinander. Und zu dem Zeitpunkt, habe ich ja gerade schon gesagt, war Vivienne auf dem Zenit ihrer Punk-Karriere angekommen. Zusammen mit den Sex Pistols, und als dieser Zweig dann wegfiel sozusagen, hat man natürlich erstmal so ein bisschen zu ihr hingeschaut und dann geguckt, okay, was macht sie jetzt, weil einfach so ein großer Bereich ihrer Arbeit weggefallen ist und so ein großer Bereich dessen, was sie berühmt gemacht hat. Aber vielen Leuten war ihr Name tatsächlich schon ein Begriff, ausgekoppelt von diesem ganzen Sex Pistols Zeugs. und von der Musik. Und deswegen tat es ihrem Erfolg tatsächlich keinerlei Abbruch. Und sie hat weiterhin Karriere gemacht, obwohl die Sex Pistols vorbei waren. Die gab es nicht mehr, die hatten sich aufgelöst. Aber Vivian hatte gerade erst angefangen. Aber sie wusste auch, und weil das ist so ein Ding, das zieht Vivian immer wieder durch, dass wenn ein Kapitel gerade auf dem Zenit angekommen ist, sie sich dann schon wieder umorientiert. Das hat den Fehler, machen ja Modehäuser ganz gerne, dass sie eine Welle reiten, bis sie wirklich nicht mehr zu reiten ist. Und dann gucken, oh, was können wir jetzt machen? Funktioniert jetzt nicht mehr, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Und das ist so eine Spezialität von Vivian. Das hat sie noch nie so gemacht, sondern sie hat immer direkt, während sie noch die Welle stark geritten hat, während die Welle auf dem Zenit war, von Punk zum Beispiel jetzt in dem Fall, zu gucken, wo kann ich als nächstes hingehen? Und ja, sie hat absolut direkt gecheckt, dass sie ihren Arbeitsprozess jetzt verändern muss, wenn sie sich langfristig als Designerin durchsetzen wollte. Und das wollte sie zum Zeitpunkt. Sie hat ja angefangen als so eine punkige Rotzgöre, die halt Klamotten herstellt, so wie es ihr passt. Das hat sie auch bei einem Interview gesagt, dass sie zum damaligen Zeitpunkt, als sie das angefangen hat, in der Boutique zu arbeiten, war es eigentlich nicht ihre Ambition, wirklich Designerin zu werden. Sie wollte Künstlerin werden, sie wollte für ihre Kunst bekannt werden. Diese Kunst war nun mal Klamotten in dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt. Aber sie hat damals sehr, sehr kreativ gearbeitet und eigentlich von ja Bühnenshow zu Bühnenshow oder Einzelteile hergestellt oder halt diese T-Shirts bedrucken lassen.
Ich glaube, das Problem damals war ja auch einfach Malcolm. Also deshalb sagt sie ja auch hinterher, sie hat sich nicht als Designerin gesehen, weil sie ja eigentlich nur ausgeführt hat, was er wollte. Mhm. Also so hat sie das ja zumindest wahrgenommen. Und ich glaube, deshalb hat sie sich nicht als Designerin gesehen. Und deshalb sagt sie ja dann auch später, also da gibt's ja dann so einen Turning Point, sag ich mal. Also da gibt's ja dann so einen Punkt, an dem sich das ändert. Und ab da sagt sie ja, sieht sie sich als Designerin, aber da halt noch nicht, was ja absoluter Quatsch ist, weil sie ist Designerin.
Ja. Ja, total. Also das sehen wir auch gleich noch, wenn dann, Spoiler-Alarm, die Ehe mit Malcolm hat nicht gehalten. Sehen wir auch gleich noch, warum. Ja, also sie hat sich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht als Designerin gesehen und das hat sie jetzt, diese Sicht auf sich selbst hat sich jetzt geändert, weil sie hat gesehen, was ihre Designs bewirken können und hat sich immer mehr als Designerin auch selbst gesehen und diesen Selbstwert in sich erkannt und begann 1980 mit einem weiteren Rebrand. Wie soll es anders sein? Bisher hatte sie Teile für die Boutique-Designs, Serien von grafischen T-Shirts, habe ich ja gerade schon gesagt, aber eben auch diese ganzen Einzelteile, Bühnenoutfits für die Band. Und die Boutique bekam erneut einen neuen Namen und dieser besteht tatsächlich auch bis heute. Also das war die letzte Umbenennung dieser Boutique, weil genau diese Boutique namens World's End, in die sie dann umbenannt wurde, besteht bis heute. Und all diese Umbaumaßnahmen passierten gleichzeitig mit den Vorbereitungen für die erste Modenschau von Vivian. Und 1981 war sowohl die Boutique fertiggestellt, als auch die erste zusammenhängende Kollektion an Modedesigns, die auf der London Fashion Week vorgestellt wurde. Und die Kollektion hieß Pirates. Die Pirates-Kollektion, wer sich darunter jetzt nicht wirklich was vorstellen kann oder so ein Jack Sparrow vielleicht auch einfach vor Augen hat, die Pirates-Kollektion war eine Kollektion, in der sie sehr, sehr viele Farben benutzt hat, sehr, sehr schrille Farben vor allen Dingen, sehr, sehr viele verschiedene Muster oder einige verschiedene Muster und die auch untereinander gemixt hat. Also es war eine sehr, sehr wilde Kollektion und fürs bessere Verständnis, damit ihr vielleicht euch eher was drunter vorstellen könnt, die sahen ein bisschen so aus, oder die Kollektion sah ein bisschen so aus wie das Waterloo-Outfit von ABBA auf Crack. Also es war ähnliche Ästhetik, aber viel, viel rockiger, viel, viel lauter, viel, viel voluminöser vor allen Dingen auch. Also sehr schöne voluminöse Ärmel zum Beispiel. Aber sie hatten eben auch diese Hüte auf, diese ja Napoleon-Hüte, würde ich jetzt mal so sagen, die man eben auch zum Beispiel von dem ABBA-Waterloo-Video kennt. Also deswegen erinnert es vielleicht auch so ein bisschen daran. Und ein paar Sachen aus der Kollektion hat sie auch immer mal wieder in andere Kollektionen eingebaut, wie zum Beispiel die Pirate Boots. Also Vivian Westwood war ja in späteren Jahren oft dafür bekannt, sehr, sehr hohe, aber auch sehr, sehr ausgefallene Schuhe. Das haben wir auch schon in der Sex-Boutique gesehen. Da hat sie auch immer wieder sehr, sehr ausgefallene Schuhmodelle im Fetischstil zum Beispiel rausgebracht. Und diese Pirate Boots zum Beispiel, die waren in einem Muster gehalten, was auch in einigen Blusen vorkam, mit Lederriemen quer über den Boot, also wirklich viele Lederriemen. Braune Lederriemen. Die waren tatsächlich mal flach zur Abwechslung. Wobei die ganz, ganz hohen Schuhe kamen ja erst viel später. Aber ja, die Pirate Boots hat sie tatsächlich so natürlich immer wieder in anderen Mustern, in anderen Farbgebungen, aber die hat sie in einigen Kollektionen auch wiederholt, weil sie eben so gut ankam. Und obwohl die Modelle eher aussahen wie die Kostüme von einem Theaterstück, wie ich finde, wurde sie dennoch auch kommerziell echt erfolgreich und rückte Vivien in den Mittelpunkt der alternativen Modeszene. Aber wie das immer so ist im Leben, da wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Vivien und Malcolm waren nach wie vor Partner, geschäftlich wie auch anderweitig. Und doch bekam Vivien natürlich immer als Designerin die federführende Kraft in dem frischen Label den Großteil der Aufmerksamkeit, also von World's End, was Malcolm extrem eifersüchtig machte, weil bisher, hat Pauline ja gerade schon gesagt, hat er eigentlich gesagt, wo es lang geht, und Vivien war mehr oder weniger die ausführende Kraft, die dann dem Ganzen irgendwie Leben eingehaucht hat, die das Ganze hat entstehen lassen. Deswegen machte ihn das eben sehr, sehr eifersüchtig, weil jetzt sie im Spotlight irgendwie stand als Designerin. Und hat ihr dann immer wieder vorgeworfen, ohne ihn nichts zu sein, und sie sei doch nur eine einfache Näherin, und was natürlich auch gar nicht stimmte und was sich Vivien auch nicht mehr lange gefallen ließ jetzt zu dem Zeitpunkt. Also da hat man dann sehr schön gesehen, wie ich finde, dass es, ja, dass sie diesen Selbstwert halt vorher nicht hatte. Ja, aber sie blieben dann noch bis 1983 Partner, geschäftlich wie auch anderweitig, bis zu der Kollektion Witches. Danach trennten sich die beiden, also geschäftlich und auch als Ehepaar. Diese Kollektion Witches, habe ich ja gerade schon gesagt, das war so eine Kollektion, die noch besser angenommen wurde. Also Pirates kam schon gut an, die Kollektion dazwischen kamen alle gut an, aber Witches, für diese Kollektion hat Vivien mit Keith Haring zusammengearbeitet. Das war ein sehr bekannter Künstler zur damaligen Zeit. Durch diese Kollektion und durch diese Zusammenarbeit rückte sie natürlich immer mehr in das Interesse der Mainstream-Presse auch. Also es wurde natürlich über sie vorher berichtet, auch in der Modebranche, auch in der Modepresse. Aber durch diese Kollektion gewann sie sehr, sehr viel Ansehen, auch außerhalb der Punk-Szene in der Mainstream-Mode. Und dann natürlich spätestens durch den Fotoshoot, in dem Madonna für die Vogue abgelichtet wurde in einigen ihrer Designs, lag ihr die Modewelt praktisch zu Füßen. Gerade diese Zeit, ich finde es total cool zu sehen, weil ich habe ja schon gesagt, Vivien war immer eine, die auf dem Zenit einer Sache, wenn es gut gelaufen ist, sich schon direkt umgeschaut hat. Und da sieht man wunderbar, dass sie diesen Übergang von Punk zu dem, was dann als nächstes kam, zu diesen kostümartigen Klamotten und zu den ersten richtigen Modenschauen, sehr, sehr gut gemeistert hat. Und dieser Übergang ist meines Erachtens nach und auch denen von vielen anderen Leute, die sich damit viel, viel besser auskennen als ich, der Tatsache zu verdanken, dass sie diesen Übergang halt selber initiiert hat und nicht dieser Übergang ihr aufgezwungen wurde, weil das andere nicht mehr funktioniert hat. Also sie war immer noch bekannt in der Modeszene als so eine alternative Punk-Göre. Also das war ja auch das, was sie groß gemacht hat natürlich. Und dieses Image fiel ihr trotzdem schwer irgendwie abzuschütteln. Obwohl sie jetzt so viele Modenschauen gemacht hat schon, die eher ins Kostümartige gegangen sind. Eine andere Kollektion, neben jetzt zum Beispiel Pirates oder Witches, die sehr, sehr viel, für sehr, sehr viel Furore gesorgt hat, war die Frühling-Sommer-Kollektion 1985, weil ein Kleidungsstück namens Mini-Grini darin auftauchte, beziehungsweise die Kollektion hieß auch Mini-Grini. Wie ihr euch schon vorstellen könnt, ist es eine Mini-Krinoline, natürlich aus zwei Kleidungsstücken zusammengemischt, einmal der Krinoline, die ja damals als sehr frauenfeindlich auch angesehen wurde, damals so in den 80ern, als die Kollektion rauskam, und als sehr einschränkend für die Frau von außen her, und dem Minirock, der damals wieder auf dem Vormarsch war. Und ja, die Rocksäume würden damals immer kürzer. Und das wurde ja immer generell im Mainstream als so ein Freiheitszeichen angesehen für die Frauen. Und Vivienne Westwood hat einfach mit den Mini-Krinis ganz offen diese Freiheit in Frage gestellt. Klar kann man jetzt sagen, so ja, Freiheit für die Frauen und Freiheit für die Beine, aber was genau bedeutet diese Freiheit denn eigentlich? Und wo, also wer hat die angeleiert? Ich meine, es haben ja nicht auf einmal die Frauen angefangen, ihre Rocksäume abzuschneiden, sondern es wurde ja von außen gemacht, diese Freiheit. Weißt du, wie ich meine? Also diese Tatsache hat Vivienne Westwood einfach ganz konkret hinterfragt mit dieser Kollektion, weil es schon, also erstens mal sieht die Kollektion super cool aus, by the way. Also posten wir natürlich auch wieder Bilder zu auf Instagram. Ja, es hat einfach schon fast was, immer noch was Punkiges, aber irgendwie auch was Steampunkiges durch diese Krinoline und sieht total cool aus. Aber natürlich, wenn man diesen Hintergedanken kennt, mit dem jetzt Vivienne Westwood da an das Design rangegangen ist, dann ist es natürlich auch schon wieder dieser sozialkritische Aspekt, den ja Vivienne Westwood wirklich auch in vielen Kollektionen drin hat. Aber ja, die Kollektion hat sehr, sehr viel Anklang auch bei den Mainstream-Modemedien zum Beispiel gefunden, in der Mainstream-Mode generell. Also die hat einen sehr, sehr guten Absatz wohl auch, die Kollektion. Ja, es ist natürlich bei Vivienne Westwood immer mit so einem Hintergedanken und mit so einem Seitenhieb auf die Gesellschaft designt. Und das sieht man, finde ich, in der Mini-Krini-Kollektion sehr, sehr schön. Aber dann gab es eine Kollektion, die hat sie wirklich, ich will nicht sagen in den Mode-Olymp katapultiert, aber schon irgendwie. Und zwar die Harris Tweed Kollektion. Das war mal wieder eine Stiländerung. Genau zu dem Zeitpunkt, als ihre Punk- und Kostümmode wirklich auch gerade wieder auf dem Zenit angekommen war. Und sie selbst beschreibt die Inspiration für diese Kollektion als eine zufällige Begegnung. Und zwar sei sie eines Tages mit der Bahn gefahren und hat dort ein Mädchen gesehen in der Bahn mit einer Harris-Tweed-Jacke und Ballettschuhen, die so aus ihrer Tasche rausschauten. Und dieses Mädchen in dieser Bahn, was ja eine sehr lärmumgebende, sehr laute Umgebung ist und eine sehr chaotische Umgebung, strahlte trotzdem irgendwie so eine Eleganz aus und so eine Ruhe. Deswegen hat sie sich total in dieses Material verliebt. Und das ist Material an sich, falls ihr jetzt nicht wisst, was Harris Tweed ist. Tweed kennt man, glaube ich, aber Harris Tweed ist ein spezielles Material, also nicht speziell, aber ist ein sehr hochqualitatives Material, was tatsächlich auch sehr selten ist, weil Harris Tweed wird aus Wolle hergestellt, aus reiner Wolle, die auf den äußersten Hebriden hergestellt und gefärbt wird und dann auch dort vor Ort gesponnen und zu einem Stoff verarbeitet. Also das ist das Merkmal von Harris Tweed. Und das Material war Anfang des 20. Jahrhunderts schon mal total beliebt gewesen. So beliebt, dass sich die Harris Tweed Association ins Leben gerufen wurde. Da es auch super viele Fälschungen natürlich gab, wie das immer so ist. Wenn was besonders beliebt ist, wird es auch viel gefälscht, weil es einfach viel gekauft werden möchte. Und in den 80er Jahren, in denen wir uns ja jetzt befinden mit Vivienne Westwood, hatte das Material über die letzten 50 Jahre so sehr an Ansehen verloren und war irgendwie total in der Senke verschwunden, weshalb Vivienne sich dann dazu entschlossen hat, eine ganze Kollektion aus diesem klassischen Material zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr Vivienne Westwoods Logo kennt. Das ist ja so ein Orb, nennt sich das. Also sieht so ein bisschen aus wie so eine Insignie, finde ich. Wie so dieser, Pauline, du weißt besser, wie das heißt, dieser Ball.
Reichsapfel und drumherum ist wie so ein...
So ein Saturnring. Genau, es sieht aus wie so ein Planet, wie Saturn, aber es ist halt, ja, Reichsapfel, das war das Wort, siehst du, was mir nicht eingefallen ist. Und dieses Logo ist tatsächlich an das Logo der Harris Tweed Association angelehnt, weil deren Logo ist tatsächlich nur dieser Reichsapfel. Reichsapfel, sag ich schon. Ja, diese Insignie, dieser Apfel. Und Vivienne wandelte das Logo dann leicht für sich um und hat diesen Ring um diesen Orb, also um diese Insignie hinzugefügt, der tatsächlich für den Saturnring steht. Und der Saturn, falls ihr das jetzt nicht wisst, ist ein Planet, der sehr für Innovation und Neugierde steht und besonders halt dieser Ring, der symbolisiert, also das ist ja das Alleinstellungsmerkmal, oder diese Ringe vom Saturn sind ja das Alleinstellungsmerkmal von diesem Planeten. Ja, jetzt kann man natürlich denken, dass diese dann irgendwie sofort auf die Barrikaden gegangen sind, weil es geht ja nicht, dass einfach jemand ihr Logo so abkupfert. Aber nein, weil die Harris Tweed Association war Vivienne so dankbar, dass sie das Material wieder so aus der Senke geholt hat und wieder populär gemacht hat und Leute sich wieder gefreut haben über Tweed und besonders natürlich über Harris Tweed, dass sie Vivienne dieses Design haben behalten lassen. Also sie sind dann nicht irgendwie rechtlich dagegen vorgegangen, was man jetzt irgendwie vermuten würde, aber das war alles sehr, sehr friedlich und somit hatte sie auch endlich ein Logo, weil bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt stand sehr, sehr lange der Name der Boutique in den Labels drin, also World's End und auch noch die Namen Vivienne Westwood und auch lange Zeit Malcolm McLaren noch, bis zu der Trennung natürlich und dann nur noch ihr Name, aber es stand immer World's End Vivienne Westwood drin. Und das war der Zeitpunkt, an dem sich das geändert hat, weil jetzt, wo sie ein Logo hat, kann sie das Logo reinmachen und kann auch einfach nur ihr Name, also nicht World's End, der Name der Boutique, stand jetzt nicht mehr drin. Genau, also das war so die Kollektion, die Vivienne so auf die klassischen Modeschirme auch irgendwie geholt hat, weil natürlich Punk ist ja sehr nischig, sag ich mal. Oder auch diese Kostümmode, die sie dann zwischenzeitlich gemacht hat. Und durch diese Harris Tweed Kollektion, man hat ihr schon noch so einen Punk-Flair angesehen und man hat schon die Handschrift von Vivienne war da auf jeden Fall mit drin in der Kollektion. Aber danach gab es natürlich noch ganz, ganz viele weitere Kollektionen und sie hat auch immer wieder hinterher ihren Stil geändert. Und wie das dann alles abgelaufen ist, das erzählt euch Pauline jetzt.
Genau, also wir sind jetzt Ende der 80er Jahre angekommen, nach der großen Harris Tweed Collection, die wirklich, hat Magda ja auch gerade gesagt, also die ist echt eingeschlagen und hat Vivienne wirklich große Beachtung gebracht. Und Ende der 80er Jahre bekam Vivienne Westwood dann auch endlich die lang verdiente Anerkennung der Modebranche. Also man muss echt sagen, das war wirklich überfällig, weil die ganzen Kollektionen, die sie gerade gemacht hat, also zum Beispiel Punkature, was ich zum Beispiel voll den coolen Namen finde.
Ah, die Kollektion Paris, ist auch richtig gut.
Allein der Name ist richtig
ich
geil.
Ich finde, ja, der Name allein schon, oh mein Gott, die sieht richtig cool aus. Liebe ich.
oder eben auch Pirates oder Witches. Also da waren so gute Kollektionen dabei, die ja schon auch echt viel beachtet wurden. Also die Leute haben das ja auch mitbekommen. Aber diese Anerkennung dafür hat sie halt einfach nicht bekommen. Weil man hat schon gemerkt, dass die Modebranche da so ein bisschen snobistisch unterwegs war, sagen wir mal so. Also das ist schon, also sie haben schon ein bisschen auf sie herabgeguckt. Mhm. Also da ist die Modebranche und da ist Vivian. Aber Ende der 80er sollte sich das endlich ändern. Und zwar so richtig, weil ab da hat's wirklich Awards und Preise gehagelt. Also 88 wurde ihr der Queen's Award für die, also für ihre ganzen Exporte verliehen, weil ihre Klamotten waren wirklich Exportschlager. 89 setzte der Herausgeber der Women's Wear Daily sie auf die Liste der 6 kreativsten Modedesigner der Welt, als einzige Frau wohlgemerkt. Auf der Liste war übrigens auch ein gewisser Gott namens Karl Lagerfeld. Aber sie befand sich auch auf der Liste und wenn man mit Gott auf einer Liste steht, dann
hat man es geschafft. Ja.
Ja, was willst du mehr? Ich wäre an dem Tag, glaube ich, einfach umgefallen und
selig eingeschlafen.
Ich glaube, weil da hast du alles erreicht. Also, das ist vorbei. Aber für sie war es nicht vorbei. Sie hatte anscheinend noch ein paar mehr Träume, als im selben Atemzug genannt zu werden mit Karl Lagerfeld. Also, weil es ging auch wirklich ruhmreich weiter. Also 1990 und 91 wurde sie 2-mal hintereinander zur britischen Modedesignerin des Jahres ernannt. Und man merkt auch, weil Vivienne Westwood ist ja oft so, Gesellschaft, wer braucht das schon? Ich bin ein cooler, unangepasster Punk. Also so war sie ja früher. Aber man merkt schon, auch wenn man so Videos sieht von diesem Moment, als ihr der Award verliehen wird, ihr bedeutet das wirklich viel. Ja. Und das ist ja auch verständlich, weil wenn du so hart arbeitest und so viel gibst und dann endlich anerkannt wirst von der breiten Masse, das ist schon echt einfach ein cooler Moment und auch ein sehr, sehr, sehr verdienter Moment. Mhm. Und das dann auch noch gleich 2-mal hintereinander. Also da war dann wirklich klar, an Vivian Westwood ist kein Weg vorbei. Mhm. Aber auch privat war in diesen Jahren einiges los, denn Malcolm McLaren hat sie ja komplett hinter sich gelassen. Gott sei Dank, da gehört er auch hin. Dieser Mann ist einfach nur furchtbar. Und Malcolm McLaren, muss man auch sagen, war nicht nur echt einfach ein beschissener Ehemann, vor allem zum Schluss, sondern auch einfach ein beschissener Partner, weil er hat auch wirklich sehr aktiv versucht, ihr Steine in den Weg zu legen. Also sehr aktiv versucht, sie schlecht zu machen, ist einfach ihr das Leben schwer zu machen in der Arbeit. Aber irgendwann war das dann Gott sei Dank wirklich vorbei und sie war komplett von ihm getrennt und lernte einen neuen Mann kennen. Denn 1989 nahm Vivian Westwood einen Lehrauftrag an der Universität für angewandte Künste Wien an. Dort sollte sie eben als Gastprofessorin eine Modeklasse leiten, was ich mir irgendwie ziemlich cool vorstelle, aber
ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass Vivian Westwood, auch dass sie Lehrerin war früher, ich finde das total bizarr irgendwie.
Doch, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, weil es gibt eine ziemlich bekannte Doku über sie, Westwood, Punk-Ikone-Aktivistin. Und da erlebt man sie, finde ich mal ganz, ganz gut. Also schaut euch die gerne einfach mal an. Ich sag dazu einfach weiter gar nichts. Ich sag das jetzt ganz wertfrei. Man erlebt sie und schaut es euch einfach mal an und lernt sie kennen. Und mich erinnert sie sehr an eine Frau, die wir beide kennen.
Die auch orange Haare hat.
Ja, die auch Lehrerin ist. Ich gehe nicht näher drauf ein. Und an die erinnert sie mich sehr, sehr, sehr stark. Deshalb kann ich es mir sehr gut vorstellen, wie Vivian Westwood als Lehrerin ist, ehrlich gesagt.
Das stimmt auch wieder.
Ja, ich stelle es mir irgendwie sehr, sehr cool vor, aber irgendwie auch sehr, sehr angsthaft.
Ja, es ist mit Sicherheit eine Person, von der man sehr viel lernen kann, aber bei der man auch sehr irgendwie immer so auf Eierschalen rumläuft.
Du brauchst ein extrem dickes Fell, sehr harte Nerven und ja, ich hätte es nicht geschafft. Ich wäre am ersten Tag in Tränen ausgebrochen und nie wieder hingegangen. Aber irgendwie stelle ich es mir auch ganz, ganz interessant vor. Aber dieser Aufenthalt in Wien sollte wirklich ihr Leben verändern. Also sie lehrte dort ihr modisches Know-how und ein Student war davon ganz besonders angetan. Und zwar ein Mann namens Andreas Kronthaler. Ja. Auch den lernt man in der Doku sehr gut kennen, sage ich wertfrei.
Sage ich wertvoll, frei, 2 Sekunden früher. Aber total wertfrei.
Kann ja auch ein liebevolles gewesen.
Klar. Wie oft habe ich das schon gehört? Heute nicht, Pauline. Heute nehmen wir endlich wieder eine Podcast-Folge auf.
Menschen sind verschieden. Ja. Und mein Ding ist verschieden. Also, who knows? Ich glaube, man kann ihn auch voll cool finden. Also, ja. Die beiden fanden sich auf jeden Fall richtig cool. Ja,
die haben
cool.
sich richtig geil gefunden.
Mega. Also, er fand sie so hammermäßig und deshalb schmiss er auch sein Studium und zog nach London, um mit ihr zu arbeiten zunächst einmal. Aber ganz schnell änderte sich das, weil diese Begeisterung beruhte auf Gegenseitigkeit. Und sie sagte auch oft, dass er wirklich so der talentierteste Mensch sei, den sie je getroffen hätte. Und ich finde, das heißt schon was, weil Vivienne Westwood ist schon sehr, also sie äußert ihre Kritik sehr offen und sehr ehrlich und sehr direkt und ist jetzt auch nicht überschwänglich in ihrem Lob für andere Menschen. Und dass sie ihn so sieht und das auch so offen sagt, also das muss schon echt was heißen. Und die beiden arbeiten seitdem auch für immer Hand in Hand. Aber nicht nur das, sondern sie verliebten sich. Und 1992 läuteten bei den beiden dann auch die Hochzeitsglocken.
Ich find's witzig, dass Vivienne Westwood so viele Gesellschaftsnormen so sehr ablehnt, aber hat so viele Male geheiratet.
Ja, aber auf der anderen Seite heiratet sie halt einen Mann, der 100 Jahre jünger ist. Und ja. Das ist gesellschaftlich leider auch nicht so akzeptiert. Das stimmt. Und da sieht man halt, da gibt's ja auch nichts drauf. Also sie heiratet halt den, auf den sie Bock hat. Und ist ja auch richtig. Also solange alle erwachsen sind und alle einverstanden sind, ist ja alles wunderbar. Das geht niemand was an sonst. Und ich denke mir bei solchen Sachen auch immer, mal angenommen, es wäre andersrum gewesen und er wäre der Ältere gewesen und sie die Jüngere, hätte das niemand bemerkt. Es hätte niemand drüber geschrieben.
Mhm.
Aber ich glaube damals, also haben auch ganz viele nicht an diese Liebe geglaubt und auch Menschen, die ihr nahe standen, haben, glaube ich, nicht geglaubt, dass das für immer hält, weil die beiden sind wirklich für immer zusammengeblieben, also über 30 Jahre oder genau 30 mhm. Jahre. Aber wie gesagt, sie teilten sich nicht nur ab jetzt ein Ehebett, sondern auch den Arbeitsplatz. Und 1991 kam dann ihre erste gemeinsame Kollektion raus, und zwar Cut & Slash. Das war wirklich der Start einer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit, weil ich glaube, ab da haben sie, ich glaube gar nicht, dass sie jemals wieder getrennt gearbeitet haben. Also ich glaube, ab da ist er wirklich so fester Bestandteil des Vivienne Westwood-Kollektivs und hat auch viel zu sagen. Und auch das war am Anfang, glaube ich, schwierig. Wie gesagt, schaut die Doku, weil ich will das gar nicht so wertend hier erzählen. Schaut es euch einfach an, bildet euch selbst eine Meinung. Aber ich glaube, dass viele Menschen am Anfang ein Problem mit Andreas Kronthaler hatten, weil er ist schon ein sehr bestimmender Mensch und ein sehr direkter Mensch, also so wie Vivienne Westwood halt auch. Und ich glaube, das ist schon schwierig, wenn du jahrelang für Vivienne arbeitest und dann kommt da einer hergelaufen, der sie 5 Sekunden kennt und sagt dann, wo es lang geht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist schon ganz schön schwierig gewesen am Anfang. Aber es war sehr erfolgreich, egal wie es für das Team innerhalb war. Es war sehr, sehr erfolgreich, diese Zusammenarbeit. Und wie gesagt, die erste Frucht dieser Zusammenarbeit war eben die Kollektion Cut & Slash. Und die war inspiriert von der Mode des 16. und 17. Jahrhunderts und daher auch der Name, weil in der Zeit war es sehr, sehr lange en vogue, die Kleider so zu schlitzen. Also so die Ärmel, die Beine, also diese Schlitzmode war total en vogue. Ich glaube, das haben wir auch schon in unserer allerersten Folge mal angesprochen, gell, im Frühbarock. Da war das nämlich auch Mode. Hört euch das gerne nochmal an, wenn ihr wollt.
Aber nehmt die Kopfhörer raus, die Audioqualität ist so semi-gut.
Ja, genau. Wir wissen, dass es Audio-Kacke ist. Wir wissen es. Aber der Inhalt ist cool. Und auf jeden Fall war damals die Schlitzmode auch en vogue. Und damals war es aber so, dass eben diese obere Stofflage geschlitzt war und unten drunter war dann noch eine Stofflage. Also du hast einfach immer einfach noch mehr Stoff gesehen. Bei Vivienne Westwood war das aber natürlich nicht so, sondern du hast unter den Schlitzen einfach Haut gesehen. Und das war eben so ihre erste gemeinsame Collection, die erste von ganz, ganz, ganz vielen. Am 15. Dezember 92 kam eine weitere Auszeichnung für Vivienne Westwood dazu, denn ihr wurde der OBE verliehen, also der Order of the British Empire. Und das ist wirklich einer der, also für sie war der Moment persönlich sehr, sehr wichtig, weil bei Vivienne Westwood muss man echt sagen, sie lehnt zwar irgendwie, also gerade in ihren frühen Jahren, die Gesellschaft so ab und ja, sie ist halt Punk, weil sie ist gegen das Establishment und ja, ihr habt ja vorhin bei Magda gehört, wie sie so war. Aber auf der anderen Seite hat sie schon auch ein Faible für manche Dinge. Also sie hat schon auch irgendwie ein Faible für royale Dinge, obwohl sie ja eigentlich dagegen ist. Und ich meine, das ist ja auch kein Zufall, dass sie als Logo einen Reichsapfel wählt. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, und dieser Moment, als ihr eben der OBE verliehen wurde, als sie da aufgenommen wurde in diesen Rang, das war für sie echt ein ganz, ganz großer Moment. Aber es ist auch einer der ganz ikonischen Momente der Vivienne Westwood in der Mode. Denn sie trug für den Besuch im Buckingham Palace ein sehr schickes, aber auch sehr strenges, graues Kostüm mit einem langen Rock. Was sie aber nicht trug, war Unterwäsche. Und das hätte die Welt niemals erfahren, hätte sie nicht auf besondere Weise für die Fotografen posiert. Denn als die Fotos schossen, drehte sie sich sehr energisch, also sie drehte so Pirouetten. Und dabei hob sich der Rock sehr extrem nach oben und siehe da, keine Unterwäsche. Und das ist natürlich, das war natürlich ein Hingucker. Und das ist auch wirklich einer der ikonischen Momente. Also darüber wird wahrscheinlich in 500 Jahren noch
das ist so mit einer der Vivienne Westwoodigsten Momente, glaube ich.
Ja, also Punk at its finest. Sie selbst erzählt später, die Queen hätte die Fotos auch gesehen und sei wohl sehr amused gewesen. Ob das stimmt, wissen wir natürlich nicht. Aber ich stelle es mir ganz witzig vor, dass die Queen die Fotos sieht und schmunzeln muss. Viele Jahre später übrigens, also 2006, wurde Vivienne zur Dame ernannt. Und da trug sie anscheinend auch keine Unterwäsche. Das haben wir aber nicht gesehen, davon gibt es keine Fotos. Aber sie hat damals zu den Fotografen gesagt, ja, fangt gar nicht erst an, fragt mich nicht. Die Antwort ist die gleiche. Nein, ich trage unter Kleidern keine Unterwäsche. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also ohne Unterwäsche würde ich mich so furchtbar fühlen. Aber jeder ist anders.
Kommt drauf an, unter welchem Kleidungsstück. Ich kann nicht sagen, dass ich nicht auch schon ohne Unterwäsche gegangen bin.
Nee, das würde ich niemals machen. Also
sehr befreiend, wenn man in Berlin in der U-Bahn steht und die U-Bahn fährt eine ohne Unterwäsche. Das kann ich berichten. Mehr erzähle ich jetzt nicht mehr.
Nee, aber ich habe auch keine punkige Faser in meinem Körper, keine einzige.
Doch, so ein paar, zwei, drei Stück gibt's da schon.
Ich bin der angepassteste Mensch dieser Erde, von daher.
Ist eigentlich witzig, dass wir einen Podcast zusammen haben.
Ja, aber ich glaube, das ist halt die coole Mischung. Weil stell dir mal vor, hier würden zwei Spießer wie ich sitzen. Das wäre ja sowas von langweilig. Meine Spießigkeit braucht ja deine Flippigkeit.
Aber meine Flippigkeit braucht auch deine Spießigkeit. Weil stell dir mal vor, hier würden so zwei Punk-Girls sitzen. Also, naja, in Anführungsstrichen. Wird auch nicht dann gut gehen.
Gegensätze ziehen sich an. Man sagt ja auch Gleiches und Gleiches löst sich auf. So ist's.
Ajo.
Aber sie setzte sich natürlich auch nach dem OBI nicht zur Ruhe, sondern fertigte natürlich weiter coole Klamotten an. Und es folgt jetzt auch eine sehr, sehr, sehr bekannte Kollektion. Also die Herbst-Winter-Kollektion 93-94. Die ist sehr bekannt geworden. Die hieß Anglomania. Und die ist, wie ich finde, so richtig Vivienne Westwood. So der Kern von Vivienne Westwood tritt da wieder so richtig zutage. Also British at its finest.
Ja, weil das auch so die Kollektionen sind. Also die und natürlich die anderen, die dann so in den Jahren draufgefolgt sind, mit denen wir ja auch aufgewachsen sind. Mit Vivienne Westwood. Also das sind die Kollektionen, die wir als erstes von ihr gesehen haben.
Total. Also wenn ich an Vivienne Westwood denke, denke ich genau an diese Sachen. Also man sieht Schottenröcke, Norfolk-Jacken, Tweed. Also so richtig, richtig, richtig British. Ich meine, das heißt ja auch Anglomania, ja. Aber alles irgendwie neu und cool und auch irgendwie punkig auf so eine Westwood-Art interpretiert. Weil man muss schon sagen, sie lässt Ende der 80er eigentlich schon den Punk schon hinter sich. Also das sagt sie auch später in Interviews, dass der Punk sie nicht mehr so gereizt hat und dass sie sich auch darauf nicht mehr so festlegen wollte, sondern was anderes wollte, sich weiterentwickelt hat, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und vollkommen normal, so ist es. Aber ich finde schon, dass auch da der Punk schon noch sehr sichtbar ist. Also wenn ich diese Kollektion sehe, ist es für mich eigentlich auch Punk. Mhm.
Ja, aber es ist halt ein anderer Punk als, also früher hat sie halt wirklich lupenreinen Punk gemacht, so in den 70er, 80ern. Und dann in den 90ern ist es immer noch punkig, aber es ist auch Vivienne Westwood.
Ja, und es ist auch dieser coole Mainstream-Punk, glaube ich, den wir halt heute so kennen. Es ist nicht wie früher, dass alles nur mit Sicherheitsnadeln zusammengehalten wird, am besten noch mit der Heißklebepistole dran gearbeitet wird und einfach irgendwie auf alles geschissen wird, um es mal ganz klar zu sagen. Und einfach da was zusammengebastelt wird, was dann irgendwie cool aussieht, sondern es ist ein sehr konstruierter und auch breverer Punk irgendwie. Aber ich finde diese Anglomania-Collection, die ist halt irgendwie so richtig, die ist cool und das ist so richtig wie Vivienne Westwood, weil sie ist ja sehr, 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 sehr britisch. Und das sieht man eben da. Also wie gesagt, Schottenröcke, Tweed, Norfolk-Jacken, alles ist da, aber halt auf eine sehr coole Art neu interpretiert. Mhm. Und bei dieser Kollektion gelang ihr auch was ziemlich Cooles, weil Schottenkaro ist ja was ihr sehr, sehr, sehr am Herzen lag. Und ihr gelang es bei der Kollektion, ihren eigenen Clan zu erfinden und registrieren zu lassen. Und zwar den MacAndreas Clan, also natürlich als Hommage an ihren Mann Andreas. Und das ist echt ein Riesenerfolg gewesen, weil normalerweise, das kann bis zu 200 Jahren dauern, dass ein Clan anerkannt wird. Habe ich auf der Vivienne Westwood-Seite gelesen. aus erster Hand, also diese Information. Aber ihr ist es so schnell gelungen, also es war echt ein ganz großes Ding und hat sie auch sehr, sehr stolz gemacht. Genau, ach, übrigens bei der Anglomania-Kollektionsmodenschau ist übrigens ein weiterer ikonischer Moment passiert, denn das war die Modenschau, bei der Naomi Campbell gestürzt ist.
Ah, ja, stimmt. Das stimmt wohl.
Ja, also unvergessen dieser Moment in der Modegeschichte, aber auch irgendwie logisch.
Was für Schuhe die da anhatten, dass da nicht mehr Models auf die Fresse geflogen sind, ist echt ein Wunder.
Vivienne Westwood-Schuhe konnten bis zu 30 Zentimeter hoch sein.
Schrecklich.
Crazy. Also richtig, richtig, richtig krass. Und ja, Naomi Campbell hat es dann hingehauen. Und das ist echt so ein Modemoment, der wird immer über... Also, weißt du, wenn du so eine Liste der ikonischen Modemomente auf dem Runway liest, ist der Moment immer dabei. Generell zeigte sich in den 90er Jahren eine stilistische Veränderung beim Vivienne Westwood Design. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, also den Punk hat sie schon hinter sich gelassen, obwohl der irgendwie zwar immer noch Einfluss genommen hat, aber so diese krasse Punk-Sache, die hat sie wirklich hinter sich gelassen und machte jetzt andere Mode. Und in den 90er Jahren war vor allem ein Motiv sehr präsent, die Modegeschichte. Also sehr, sehr viele Kollektionen waren von vergangenen Zeiten inspiriert. Ja, das gefällt uns natürlich richtig gut. Und ich finde das auch cool, dass man Modegeschichte einfach mit aufnimmt und das irgendwie, ja, sich davon so inspirieren lässt und das so zeigt. Also ist natürlich voll unser Ding. Und das behielt sie in den 90er Jahren sehr bei. Also das war irgendwie so voll ihr Ding. Also die Frühling-Sommer 94-Kollektion zum Beispiel hieß Café Society und die war eine Hommage an Charles Frederick Worth, dem Erfinder der Couture. Den haben wir auch schon mal angesprochen in der Sissy-Folge. Und der kriegt auch irgendwann noch eine eigene Folge. Mehrere Folgen haben wir schon geplant, der Gute. Und das war eben so ein Hommage an ihn und in dieser Kollektion sah man eben auch sehr viele Elemente, so aus der Belle Epoque und der Jahrhundertwende. Aber eben auch wieder andere Elemente, die sehr Vivienne Westwood einfach sind. Also auch hier ein absolut ikonischer Moment der Modegeschichte, denn man sah Kate Moss in einem Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Rock und obenherum nackt. Das war auch ein absolut ikonischer Moment. Ich sag ja, ich finde nicht, dass sie den Pack hinter sich gelassen hat, aber halt gemixt mit so viel Modegeschichte und mit neuen Einflüssen, mit britischen Einflüssen, weil auch da, es sieht irgendwie immer britisch aus, allein halt schon, weil sie eigentlich in praktisch jeder Kollektion Karos benutzt. Also es ist einfach irgendwie echt cool.
Ja, generell. Also ich kenne wenig Modedesigner, die es schaffen, dass Tweed und Schottenkaro so unglaublich cool aussieht wie Vivienne Westwood.
Ja, mega. Und sie macht es auch, also es geht auch genauso weiter. Also zum Beispiel die Herbst-Winter 95-Kollektion war die Vifla Cocotte-Collection. Verrucht. Und da sah man krasse Sanduhr-Silhouetten, also wirklich richtig krass, mit großen Pads in den Schultern, ausladenden Hüften. Und die Kollektion war manchen auch ein bisschen zu extrem und deshalb musste sie da auch eine zweite Kollektion erstellen, die ein bisschen präver war für die durchschnittliche Kundschaft, weil es war schon ein bisschen extrem. Aber halt einfach cool, weil sie hat ja schon in den 80ern so diese Krinoline wieder für sich entdeckt und auch das Korsett. Und das hat sie auch für immer beibehalten, also die Krinolinen, die Korsette. Und das sieht man vor allem in den 90ern dann halt richtig stark. Also wenn sie dann diesen historischen Einfluss nimmt und dann die Leute auch wirklich Krinolinen drunter tragen und Korsette drunter tragen. Und das finde ich halt auch so cool an Vivienne Westwood, weil ganz oft Leute, haben wir ja schon mal eine ganze Folge drüber gemacht, ihr erinnert euch, Korsette als was so Frauenfeindliches und Furchtbares wahrnehmen. Und Vivienne Westwood hat all diese Dinge genommen, sie neu interpretiert und halt auch gesagt, das stimmt doch gar nicht. Also es kommt ja auch immer drauf an, was du damit machst und wie du mit dem, also wie der Körper damit spielt. Und das finde ich total cool, dass sie eben auch mit Formen der Femininität, mit Ideen der Femininität, ist ein schwieriges Wort auszusprechen, finde ich, Femininität. Das fühlt sich an, als wären einfach zu viel Buchstaben.
Ja. Ein Ini nie zu viel.
Aber ich glaube, es heißt vergessen, dass sie mit Form in der Femininität halt auch so gespielt hat. Also zum Beispiel eben, habe ich ja gerade gesagt, mit der Idee von Worth, das waren ja Ideen aus der Belle Epoque. Und da sah ja Femininität ganz anders aus als zum Beispiel im Rokoko oder in der Tudor-Mode oder dann wieder eben in den 50er Jahren, weil Dior's New Look hat sie ja auch sehr oft neu verwendet und hat daraus neue Dinge kreiert. Und dass sie all diese Wahrnehmungen von Weiblichkeit genommen hat und damit gespielt hat und was Neues draus gemacht hat. Das ist so ein ganz großes Ding in den 90er Jahren von Vivienne Westwood. Und das finde ich auch cool, muss man sagen, sie hat diese historische Mode auch nicht einfach kopiert, sondern sie hat, also nicht einfach aus dem Lehrbuch kopiert, sondern sie hat sich auch Mode genommen und die auseinandergenommen. Also zum Beispiel bei Dior hat sie ganz viele Dior-Sachen gekauft und hat die auseinandergenommen, um die Schnitttechnik zu verstehen. Mhm. Und das hat sie auch bei anderen historischen Kleidungsstücken gemacht, dass sie die auseinandergenommen hat, um zu verstehen, wie wurden die gemacht, um dann einen neuen Schnitt zu kreieren. Weil Vivienne Westwood ist wirklich eine begnadete Schnittmeisterin. Also das ist der Wahnsinn, was die da auf die Beine stellt und konstruiert. Das ist wirklich der Hammer. Und das finde ich so ganz, ist halt so ein Riesenmerkmal dieser 90er-Jahre-Mode. Dass es sehr auf historischer Kleidung basiert, aber dass sie damit eben auch spielt. Und eben, wie gesagt, so mit dieser Idee von Weiblichkeit spielt, das neu interpretiert. Und das sieht man eben auch ganz, ganz stark in den Körperformen, dass sie diese Krinoline neu interpretiert, das Korsett. Aber nicht nur die Krinoline, sondern zum Beispiel auch den Cul de Paris, also den gepolsterten Popo. Auch den sehen wir bei ihr. Wir sehen eine Tournure. Also das ist verrückt, was diese Frau auf den Laufsteg bringt. Und ich finde es so cool. Und das entspricht natürlich auch unserem Gedankenmuster irgendwie, also oder unserer Meinung, unserem Geschmack. Weil, wie gesagt, wir haben ja in der Korsettfolge lang und breit drüber geredet, dass Korsette eben nicht das barbarische Folterinstrument sind, als dass es oft dargestellt wird. Eine Kollektion will ich auch nochmal hervorheben, weil die war auch nochmal was ganz Besonderes. Und zwar die Herbst-Winter 97 Kollektion. Da hat sich nochmal so richtig krachen lassen. Okay, sie lässt eigentlich in jeder Kollektion krachen. Aber da hat es besonders gekracht, denn die hieß Five Centuries Ago. Und wie der Name schon nahelegt, ließ sie sich da von der Mode von vor 500 Jahren inspirieren, also von der elisabethanischen Mode. Man sah Korsette, man sah Wattierungen, man sah dicke Mühlsteinkriegen. Wie cool ist das denn bitte, Leute? Mühlsteinkriegen! Aber trotz des ganzen elisabethanischen Einfluss sah alles doch noch sehr westwoodianisch, sage ich einfach mal aus. Also man sah trotzdem Karos und dicke Plateaus. Man sah ganz viel nackte Brüste. Das ist auch so ein Westwood-Ding, dass man sehr viel nackte Haut auf dem Laufsteg sieht. Ein Dudelsackspieler war auf der Bühne.
Geil.
Also das sind einfach, das ist so krass. Und das finde ich halt so cool an Vivienne Westwood in dieser Zeit. Sie nimmt einfach so viel Inspiration aus vergangenen Zeiten, macht es dann aber zu was Eigenem. Es sieht nie einfach wie eine billige Kopie von irgendwas aus, sondern es sieht immer nach ihr selbst aus. Und ich meine, hallo, das muss man sich mal vorstellen. Man sieht in der Zeit wirklich so viel. Man sieht riesige Schleifen, Watteaufalten, Krinolinen, Cul de Paris, Korsette. Und das alles gemischt mit Fetischkleidung, also mit Strapsen und mit sonst was. Und mit sehr, sehr viel nackter Haut, mit nackten Brüsten. Und dazu noch traditionelle Kleidung des englischen Landadels, sagen wir mal. Und das musst du erstmal schaffen, das alles zu kombinieren. Ich glaube, jeder, der diesen Satz gehört so, hat, also Cul de Paris, Watteaufalten, Fetischkleidung, Landadel, das musst du erstmal alles kombinieren und dann eine coole Klamotte rausbekommen. Ja. Das musst du erstmal schaffen und sie hat's geschafft. Das ist der Wahnsinn. Also die Zeit finde ich echt hammermäßig. Und vor allem finde ich es halt so cool, dass man in der Zeit sieht, sie ist auch echt wandelbar. Sie kann immer wieder was Neues auf den Markt bringen. Also Vivienne Westwood Mode kann sehr, sehr, sehr viel sein. Nur nie minimalistisch. Das kann nie passieren. Ich finde das halt so cool, dass ihre Mode immer irgendwie laut und ausdrucksstark ist und man sie irgendwie auch immer wieder erkennt in ihrer Mode. Also man erkennt immer Vivienne in der Mode, aber dass sie sich trotzdem immer wieder was Neues traut, immer was ausprobiert und liebe ich. Also mega, mega, mega. Und allein eben schon, dass man, weißt du, dass du Models siehst auf dem Laufsteg, die eigentlich von Rokoko-Möbeln inspiriert sind, aber im englischen Tweet, oh mein Gott. Ich lieb's. Und was man vielleicht auch generell über Vivienne Westwood als Designerin nochmal hervorheben muss, ist einfach ihre Arbeitseinstellung. Weil es gibt ja schon viele Designer, die, sobald sie dann irgendwie an der Spitze sind, zwar schon noch hart arbeiten, ich will das jetzt gar nicht irgendwie kleinreden, aber die schon auch viel delegieren und, weißt du, so 50 Designassistenten um sich herum haben und man irgendwann gar nicht mehr so richtig weiß, was genau macht der Chefdesigner eigentlich noch. Also es gibt wirklich auch solche Leute, aber so war sie überhaupt nicht. Also klar, Vivienne Westwood hatte immer Hilfe. Auch sie war nicht alleine. Ich meine, allein schon Andreas Kronthaler war ja dann wirklich ihre rechte Hand. Aber sie war trotzdem jemand, die immer mit angepackt hat, mit Leib und Seele. Also in jedem Kleidungsstück, das ihren Namen trug, sollte auch sie drinstecken. Das war ihr unglaublich wichtig. Also sie wollte, dass hinter jedem Produkt, das ihren Namen trägt, auch wirklich stehen können. Und sie wollte nicht des Geldes willen irgendwelchen Ramsch verkaufen, sondern jedes Teil sollte was Besonderes haben, sollte Seele haben. Das war ihr unglaublich wichtig. Und das finde ich irgendwie auch wichtig, das nochmal zu betonen, weil es ist leider nicht immer so in der Modebranche und Menschen tun auch einfach sehr viel für Geld und so war sie halt überhaupt nicht. Also sie blieb sich immer treu, blieb ihrer Mode immer treu und sie blieb da immer sehr authentisch und wollte halt auch, dass ihre Kleider authentisch sind. Und das finde ich total, total, total cool. Und das muss man auch, finde ich, deshalb hervorheben, weil in den Anfangsjahren, die Magda uns erzählt hat, hat sie ja auch eher Mode gemacht für, ja, ich will nicht sagen für Outsider, weil das klingt so negativ, aber irgendwie schon. Also für die Leute, die sich eher außerhalb der Mainstream-Masse irgendwie gesehen haben.
Ja, und auch
haben,
irgendwie außerhalb der Gesellschaft. Also das ist ja so ein Merkmal von Punks, dass sie halt nicht angepasst leben. Und das bringt natürlich auch über lang oder kurz mit sich, dass du in der Gesellschaft nicht anerkannt bist, nicht akzeptiert bist. Und ja, für diese Leute hat sie Mode gemacht.
Ja, genau. Also halt eher, ja doch, eigentlich für die Outsider. Mhm, ich finde, das klingt nur so negativ. Nee, aber es ist wirklich eigentlich
für die,
so.
Für die Outcasts der Gesellschaft, ja.
Ja, genau. Und ich meine, in den 90ern hat sich das ja schon auch verändert. Und da war es dann schon auch eher für die Masse. Ich meine, es ist zwar trotzdem extravagant, aber es war einfach viel mehr akzeptiert, was sie gemacht hat. Und halt doch eher Mainstream als vorher. Und das finde ich halt schon eben deshalb allein schon hervorhebenswert, dass egal, ob sie Mode macht für die Outsider oder für die Masse, es ist immer authentisch, es ist immer wie Vivienne Westwood und es steckt immer ganz viel Herzblut drin. Mm. Und das ist toll, weil wie gesagt, man sagt ja auch, Geld verdirbt den Charakter und das sieht man leider bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen. Über die Jahre hinweg expandierte das Westwood-Unternehmen sehr viel, also an sehr viele Standorte, also zum Beispiel New York, Tokio, sehr viel in Asien generell, muss man sagen. Aber nicht nur das, sondern Vivienne Westwood widmete sich über die Jahre hinweg auch noch ganz vielen anderen Projekten als jetzt nur, sag ich mal, dem Runway. Also zum Beispiel designte sie Kostüme fürs Theater und zwar fürs Wiener Burgtheater, für die Dreigroschenoper von Brecht. Sie entwarf auch Uniformen für eine britische Fluglinie. Für das Neujahreskonzert der Wiener Philharmoniker entwarf sie die Kostüme der Balletttänzer. Und mich wundert ehrlich gesagt, dass sie sowas nicht viel öfter gemacht hat, weil für mich ist Vivienne Westwood eigentlich die geborene Kostümdesignerin. Mhm. Und mich wundert, dass sie das nicht mehr ausgebaut hat, wenn ich ehrlich bin.
Ja.
Aber naja, jeder wie er will. Sie lehrte auch noch. Also sie hat ja eben an der Universität in Wien gelehrt, wo sie ihren Mann kennengelernt hat. Und sie hat auch sehr, sehr viele Jahre an der Universität der Künste Berlin gelehrt. Und das hat auch auf Berlin einfach einen riesen Einfluss gehabt, weil das Berlin auch so zu einer Modestadt gemacht hat. Und ich glaube, das wäre ohne Vivienne Westwood vielleicht auch nicht unbedingt so gewesen. Ja. Und seit sie halt auch so socially, also so sozial irgendwie anerkannt ist, wurden ihre Kleider natürlich auch von vielen Promis getragen, auf dem roten Teppich und in Serien und so weiter. Und mindestens ein Kostüm kennt, glaube ich, jeder von ihr. Denn seit 1992 gibt es die Vivienne Westwood Brautmode. Mhm. Und im Jahr 2008 kam dann ein Film ins Kino namens Sex in the City. Könnte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Und in dem Film möchte ja Carrie Mr. Big heiraten und will ja eigentlich erst so was ganz Schlichtes tragen, aber dann macht sie ja bei so einem Vogue-Fotoshooting mit und verliebt sich dann in ein Kleid von Vivienne Westwood. Und die Modedesignerin schenkt ihr dann das Kleid in dem Film. Und wie dieses Kleid aussieht, wissen wir ja, glaube ich, alle noch. Es ist unglaublich pompös. Und es ist auch eins der bekanntesten und besten Hochzeitskleidern in der Filmgeschichte. Das Kleid begeisterte aber nicht nur die Menschen auf der Leinwand, sondern man konnte eine kürzere Version davon auf Net-a-Porter kaufen und die Leute waren verrückt danach. Also innerhalb von ein paar Stunden war es ausverkauft. Und das, obwohl es echt ziemlich teuer war. Also ich habe es nicht selbst gesehen, ich habe nur einen Artikel drüber gelesen und da stand, dass das Kleid wohl fast 10.000 Pfund gekostet hat. Also kein Schnäppchen. Ja, und es war trotzdem so schnell ausverkauft. Und 10 Jahre später hat sie übrigens so als Geburtstagsgeschenk eine kleine Kollektion rausgebracht, die inspiriert war von diesem glamourösen Hochzeitskleid. Aber so sehr Vivienne auch in jeden Aspekt ihres Unternehmens und ihrer Mode involviert war, hat sie über die Jahre hinweg auch viel Verantwortung an ihren Mann Andreas abgegeben. Also der war ja eh schon ihre rechte Hand, aber vor allem dann in den späteren Jahren hat sie sich auch eher anderen Dingen gewidmet, über die wir gleich reden werden. Da ist natürlich super gewesen, dass Andreas da war und das alles so übernommen hat. Also seit ihrer Hochzeit arbeiteten sie ja wirklich Hand in Hand. Und seit 2016 zeigte sich das auch in der Namensgebung. Also über die Jahre hinweg gab es bei Vivienne Westwood immer mehr Kollektionen, also auch die Menswear, Taschen, Parfüm, also es wurde immer größer. Und es gab so 2 große Hauptlinien, also das Red Label und Gold Label. Und das Gold Label wurde dann eben 2016 in Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood umbenannt. Weil er hat wohl sowieso eigentlich vorher die Hauptarbeit Arbeit dafür gemacht und so wurde sein Einfluss jetzt eben auch namenstechnisch sichtbar. Mhm. Und da gibt's auch so ein Interview mit Vivienne Westwood, in der sie halt sagt, ja, Andreas macht so viel in der Firma und das war ihr halt wichtig, dass irgendwie die Außenwelt das jetzt auch einfach mal wahrnimmt und versteht und anerkennt. Und deshalb wurde das eben umbenannt. Und ich meine, wir wissen ja, Vivienne Westwood ist vor kurzem gestorben und ich denke, dass Andreas Kronthaler das jetzt halt auch einfach komplett übernimmt.
Ja, denke ich auch.
Und ihre Arbeit halt so fortführt. Denn man muss wirklich sagen, wie gesagt, sie war bis zum Schluss unglaublich involviert und hat mitgearbeitet an allem, aber in den letzten 15, 20 Jahren, würde ich sagen, ist ihr Fokus von der Mode schon auch ein bisschen weggegangen. Sie hatte schon immer sehr, sehr klare politische Meinungen und Ansichten und sie wäre ja nicht Vivienne Westwood, wenn sie die nicht auch sehr lautstark zum Ausdruck bringen würde. Und gerade so eben in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, oder 20 Jahren, hat sie sich sehr, sehr stark dem Aktivismus gewidmet und hat sich eben für politische Themen eingesetzt, soziale Themen, Umweltthemen vor allem sehr, sehr stark. Und ein paar Highlights habe ich hier für euch mal aufgeschrieben. Sie hat unglaublich viel gemacht, das kann man gar nicht alles jetzt in einer Folge erzählen. Aber so ein paar Highlights möchte ich euch erzählen. Zum Beispiel, sie war, wie man sich vorstellen kann, kein Fan von Margaret Thatcher. Das ist jetzt, glaube ich, keine Überraschung. Und 1989 erschien sie auf dem Magazincover der Zeitschrift Tatler angezogen wie Margaret Thatcher und sie trug auch ein Kostüm, das ursprünglich für Thatcher gedacht war, von einer britischen Marke, aber sie hat es dann irgendwie doch nicht abgeholt, ich glaube, sie hat sogar storniert und dann hat halt Vivienne Westwood sich das besorgt und angezogen und sich halt so stylen lassen wie sie und auf dem Cover stand dann unten drunter, diese Frau war mal ein Punk. Und das ist halt, also das ist auch einer der ganz großen, ikonischen Westwood-Momente, die in die Geschichte eingegangen sind. Und Vivienne sagt auch später, sie hat Thatcher so gut getroffen, also sogar sie musste doppelt hinschauen, ob wirklich sie das war. Und dieses Cover war dann, also es war dann London Fashion Week und dieses Bild wurde überall hin plakatiert. Also die Leute waren richtig begeistert davon. Also das ist halt zum Beispiel so ein Highlight auf jeden Fall. Ein anderes Highlight war zum Beispiel, dass die britischen Terrorgesetze geändert wurden Anfang der 2000er Jahre. Und dann durfte man, also im Rahmen dessen durfte man jemand, wenn man einen Verdacht hat, bis zu 56 Tage ins Gewahrsam nehmen, ins Polizeigewahrsam nehmen, ohne Anklage zu erheben, also ohne Beweise, ohne irgendwas. Und um dagegen zu protestieren, hat sie dann eine ihrer Kollektionen also daran angelehnt 56 genannt. Oder auch eine ganz offene Antwort auf die britischen Terrorgesetze war ein sehr bekanntes T-Shirt von ihr, das auch heute noch sehr, sehr bekannt ist. Und zwar ein T-Shirt mit dem Slogan, ich bin kein Terrorist, bitte verhaftet mich nicht. Also ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen, weil das hat sie auch selbst super, super oft getragen. Und der Erlös dieser T-Shirts behielt sie dann auch nicht selbst, sondern der ging komplett an eine Menschenrechtsorganisation. Außerdem protestierte sie zum Beispiel auch gegen Guantanamo und für die Freilassung der Häftlinge. Ein ganz, ganz großes Thema war für sie der Kampf gegen Fracking. Also das war wirklich ein Riesenthema für sie, was es auch sein sollte, weil Fracking ist scheiße. Und um dagegen zu protestieren, versuchte sie zum Beispiel 2014 dem damaligen Premierminister David Cameron eine Dose mit Asbest zu liefern. Damit kam sie natürlich nicht an den Sicherheitsbeamten vorbei, wie man sich vorstellen kann. Stattdessen lieferte sie dann Dokumente bei ihm ab mit medizinischen Berichten über die gesundheitlichen Folgen von Fracking. Und das Ganze geschah übrigens kurz vor Weihnachten, denn sie wollte ihm ein Merry Fracking Christmas wünschen. Ah, was ein geiles Beispiel. Merry Fracking Christmas.
Merry Fracking Christmas, Motherfrackers.
So herrlich. Und aus demselben Grund, also wieder um gegen Fracking zu protestieren, fuhr sie ein Jahr später einen Panzer vor die Tür des damaligen Premierministers. Also mega. Davon gibt's auch ein Video, das könnt ihr in den Shownotes sehen. Also mega. Sie nutzte auch ihre Modenschauen sehr, sehr oft für Protestaktionen. Also sie zeigte zum Beispiel Logo-T-Shirts mit Fracking is a Crime draufgeschrieben oder einfach nur mit Climate drauf. Und das finde ich halt auch ziemlich cool, weil damit fing ja bei Vivienne Westwood eigentlich alles an, wenn man es mal so genau nimmt. Also mit diesen Logo-Shirts, die einfach eine Message hatten. Und dass sie das jetzt wieder so aufgenommen hat und weitergemacht hat, finde ich ziemlich cool. Und zwei Modeschauen zum Beispiel widmete sie auch der NGO Cool Earth, die sich für die Rettung des Regenwaldes einsetzt. Und dieser NGO war sie generell sehr, sehr verbunden. Also sie und ihr Ehemann spendeten über die Jahre hinweg 1,5 Millionen Pfund an sie. 2013 entwarf sie zum Beispiel die T-Shirts für die Greenpeace-Kampagne Save the Arctic. Und ich glaube, dass sie nicht nur die T-Shirts dafür designt hat, sondern das war halt auch so eine ganz große Kampagne, in der große, prominente Menschen sich diese T-Shirts angezogen haben, Fotos davon gemacht haben. Und ich glaube, dass sie halt auch da sehr beteiligt war, diese ganzen Promis so zusammen zu trommeln und einfach das zu organisieren. Sie zog zum Beispiel auch für ein PETA-Video komplett blank, um über die Folgen von Fleischkonsum zu sprechen. Mhm. Also sie hat wirklich unglaublich viel gemacht und war einfach sehr, sehr laut in ihrer Meinung. Und das sollte sie auch sein, weil jeder von uns sollte laut sein, wenn es um unseren Planeten geht. Denn das ist unsere Heimat und wir haben nur diese eine. Das nochmal so zur Erinnerung. Yes. Aber das waren jetzt halt so ein paar kleine Highlights aus Vivians Aktivismus-Leben. Und man hätte jetzt noch ewig weitermachen können. Also es ist der Wahnsinn, wie viel diese Frau da gemacht hat. Aber ich finde, das sind schon krasse Highlights. Also mit einem Panzer vor die Tür von David Cameron zu fahren, mega. Mega. Was man aber noch sagen muss, das will ich nämlich auch noch kurz sagen, wie es eigentlich in Vivians eigenem Unternehmen so aussieht mit diesen sozialen und umwelttechnischen Themen. Denn ihr Einsatz ist ja sehr, sehr groß und ihre Meinung ist ja auch sehr, sehr klar. Was ich ein bisschen schade finde, dass man ihre ethischen Maßstäbe nicht so hundertprozentig in ihrem Unternehmen wiederfinden kann. Also Magda hat uns ja jetzt schon öfter von der Good on You App erzählt. Das kam gerade so voll komisch aus meinem Mund raus. Good on You. Von der Good on You App. Da kann man ja eben nachschauen, wie sich so Firmen verhalten.
Und da sind alle Firmen gelistet. Also wenn ihr nicht wisst, von welchem Label oder von welchem Modehaus oder von welchem Modegeschäft ihr guten Gewissens kaufen könnt, die sind alle bei Good On You gelistet.
Ja, und das ist echt eine gute Hilfe. Also ich würde es jedem empfehlen, da mal nachzuschauen. Und da habe ich natürlich auch nach Vivian Westwood geschaut und war sehr enttäuscht zu sehen, dass sie eine mittlere Bewertung hat. Also ja, mittelmäßig, also die Bewertung ist, es ist ein guter Start, aber es ist halt noch weit entfernt davon, wirklich gut zu sein. Also sie sind zum Beispiel, also das Unternehmen ist zum Beispiel nicht transparent, was ihre Lieferketten angeht und auch die Bezahlung der daran beteiligten Menschen. Und sowas finde ich nicht gut. Und darüber haben wir auch schon in einigen Folgen gesprochen, dass ich der Meinung bin, wenn du nicht transparent bist, hat das einen Grund, dass du nicht transparent bist. Und das fand ich nicht so toll und es gab auch ein paar andere Kritikpunkte. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, sie benutzt schon lange kein echtes Fell mehr, was natürlich gut ist. Aber wenn ich ehrlich bin, ich finde, wir sind in der Gesellschaft schon so weit, das sollte einfach ein Standard sein. Also das sollte man gar nicht mehr erwähnen müssen, dass ich kein totes Tier mir umbinde. Wow, was für eine Leistung. Aber das machen sie auf jeden Fall schon lange nicht mehr. Und sie bemühen sich zum Beispiel auch, ihre Verpackungen so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Also ohne Plastik und aus so viel recyceltem Material wie möglich.
Wobei das ja auch mittlerweile am Standard werden ist. Also es ist noch nicht überall, aber das machen auch schon viele Firmen. Also das ist jetzt auch...
Ja, aber sie haben es schon sehr früh gemacht. Das will ich ihnen zugutehalten. Und was ich halt auch ganz cool finde, also weil man muss natürlich sagen, am nachhaltigsten ist es natürlich, so wenig wie möglich zu produzieren. Das ist ja ganz klar. Und sie versuchen auch stetig, ihr Sortiment zu verkleinern. Also zum Beispiel haben sie zwischen 2018 und 2022 die Größe ihrer Ready-to-Wear-Collection um 33% verkleinert und die Größe ihrer Taschenkollektion um 25%. Und sie arbeiten auch weiterhin daran, einfach das so kleiner wie möglich zu machen. Und sie versuchen auch, die Schnitte so materialsparend wie möglich zu machen, was leider wirklich auch nicht selbstverständlich ist. Und die Materialreste, die dann anfallen, so sinnvoll wie möglich anderweitig zu benutzen. Und was mir halt ganz gut gefällt, wenn du auf die Vivian Westwood-Seite gehst und auf diese Sustainability-Seite, da sagen sie das halt auch ganz offen, dass das Problem einfach ist, dass die auf der einen Seite natürlich moralische Maßstäbe haben und gerade eben auch Vivian Westwood sich ja so stark dafür eingesetzt hat, sie aber auf der anderen Seite Teil der Modewelt sind. Und die Modewelt ist halt einfach ein ganz, ganz großer Player in diesem, also die verpesten halt die Umwelt sehr, 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 sehr stark. Die haben einen großen, schlechten Einfluss auf die Umwelt. Und das ist halt das Problem. Also das ist für sie sehr, sehr schwer, da irgendwie den richtigen Weg.
Aber immerhin erkennen sie das Problem. Also das hat Vivian Westwood ja auch mal in einem Interview gesagt, dass man am besten gar nichts kaufen soll. Aber wenn man etwas kaufen muss oder möchte, soll man es bei ihr tun. Was natürlich basierend auf dem Ergebnis von Good on You auch in Frage gestellt werden kann, würde ich mal sagen. Aber ja, das ist natürlich der generelle Konsens, dass man nur das kaufen sollte, was man wirklich braucht, wenn es jetzt um Mode zum Beispiel geht, weil eben die Modeindustrie so ein großer Umweltverpester einfach ist. Und sich da auch zu fragen, liebe Kinder, brauche ich 20 Jeans oder möchte ich 20 Paar Jeans? Weil kein Mensch in dieser ganzen Welt braucht 20 Paar Jeans, okay? Das ist zu viel.
Ja, und das ist, also das hat mir einerseits sehr, sehr gut gefallen, dass sie halt auch so offen damit umgehen und eben auch offen sagen, ja, wir wissen, dass das irgendwie schwierig ist und wir wissen, dass wir auf der einen Seite das predigen, aber was anderes irgendwie machen. Und das finde ich gut, dass sie das anerkennen, dass sie da auch offen irgendwie sind, aber trotzdem finde ich es halt schon ein bisschen, ich weiß nicht, also ich war schon ein bisschen überrascht, weil wenn man so wie Vivienne Westwood erlebt und wie stark sie sich einfach einsetzt für die Umwelt, weißt du, dann ist man schon ein bisschen überrascht, wenn man dann halt mal guckt, wie sieht's eigentlich in deinem eigenen Unternehmen aus und feststellt, so gut ist es gar nicht. Und das hat mich halt schon ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie auf einem guten Weg sind und dass sie verglichen mit anderen halt wirklich auch einen ganz guten Job machen.
Ja, das stimmt schon. Und ich meine, es ist halt auch immer, nicht Auslegungssache, nachhaltig zu leben, aber jeder hat halt seine eigenen Prioritäten. Und das sieht man zum Beispiel auch in der Doku, dass Vivienne Westwood einfach immer mit dem Fahrrad zum Beispiel zur Arbeit gefahren ist und solche Geschichten. Also, dass sie da nachhaltig ist, wo sie es sein kann und in ihrem Job, also im Modelabel, auch nachhaltiger ist als viele andere sicherlich. Aber sie macht halt Mode und das ist einfach generell an sich keine nachhaltige Branche, muss man ja leider sagen.
Und natürlich auch teure Luxusmode. Ja. Das darf man halt auch nicht vergessen, weil Vivienne Westwood oft, also man hat so das Gefühl, sie ist so irgendwie, ja, keine Ahnung. Also man muss halt schon sagen, man bekommt eben manchmal so das Gefühl, gerade auch so mit dieser Punk-Vergangenheit und so gegen das Establishment und bla bla bla, dann wird man eigentlich denken, dass sie coole Mode macht, so einem coolen Preis irgendwie. Ja. Aber sie macht ja doch Luxusmode mit sehr teuren Preisen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also von daher, ich finde Vivienne Westwood echt cool, aber man darf sie natürlich auch nicht irgendwie, ja, sie ist jetzt nicht der Robin Hood der Mode, gell?
Das nee.
Aber leider ist sie am 29.12.2022 verstorben. Und ich glaube, eins ist sicher, die Welt ist auf jeden Fall ein großes Stück langweiliger ohne sie. Und das finde ich wirklich schade, weil Magda und ich haben jetzt schon länger darüber geredet, über diese Doku, also Westwood, Punk-Ikone-Aktivistin. Und ich würde es wirklich jedem empfehlen, das zu schauen. Und da drin sind halt ein paar echt coole Momente. Also wie Magda gerade zum Beispiel gesagt hat, sie geht dann in ihr Unternehmen und radelt mit dem Fahrrad davon. Wie cool ist das denn? Mega, mega, mega. Weißt du, andere Chefdesigner lassen sich abholen mit ihrer Limousine und ihrem Chauffeur und da drin wartet schon der kaltgestellte Champagner und sie radelt mit dem Fahrrad davon. Ich lieb's so sehr. Und das sind halt so Dinge, die liebe ich an Vivienne Westwood, dass sie so anders ist und dass sie so sie selbst ist. Also sie ist so authentisch im Guten und im Schlechten. Sie steht komplett dazu, was sie denkt, was sie will und macht's genauso. Und sowas liebe ich, wenn Menschen sich nicht verkaufen. Und da muss man nämlich auch nochmal bedenken, und das ist wirklich auch nicht selbstverständlich, Vivienne Westwood ist bis zum Schluss ein unabhängiges Unternehmen geblieben, das in ihrer eigenen Hand war. Und das ist etwas so Besonderes, weil fast alle Modeunternehmen sind ja mittlerweile bei größeren Firmen wie Kering oder LVMH, fast alles gehört eigentlich zu LVMH. Und Vivienne Westwood ist komplett unabhängig und das muss man erstmal schaffen.
Ja.
Und das meine ich, also sie hat so viel coole Eigenschaften und ist einfach was ganz Besonderes. Aber man darf eben auch nicht blind für ihre negativen Eigenschaften sein. Und ich glaube, die sieht man ganz gut in der Doku. Und wenn ihr Bock drauf habt, schaut euch das einfach mal an.
Wobei diese negativen Eigenschaften sind natürlich auch, ich meine, ja, du hast ja gerade selber schon gesagt, sie ist einfach durch und durch immer authentisch geblieben. Und das ist natürlich auch ein Preis von Authentizität, dass du einfach dadurch, dass du authentisch bist, immer, vielleicht auch immer nicht jedem in den Kram passt. Also ich finde auch einige Aspekte an ihrem Charakter und auch an ihrer Arbeitsweise und ihrer Umgangsform, vor allen Dingen mit ihren Mitarbeitern, manchmal schwierig. Aber das ist natürlich auch Teil ihrer Authentizität, dass sie halt sehr direkt zum Beispiel ist.
Ich finde halt ehrlich gesagt, für Unhöflichkeit gibt's einfach keinen Grund und keine Rechtfertigung, weißt du, was ich meine? Man kann alles auch auf eine andere Art und Weise sagen und sie ist einfach ein sehr unhöflicher Mensch, tut mir leid, aber das ist einfach so. Aber macht ja auch nichts. Ich denke, sie ist ja auch nur ein Mensch und Menschen haben gute Seiten, schlechte Seiten. Und was man halt auf jeden Fall sagen muss, dass sie wirklich die Modewelt so bereichert hat auf ihre Art und Weise, wie es kaum andere hätte machen können. und sie einfach was ganz Besonderes war. Und ich finde es schade, dass sie nicht mehr da ist. Also da wird wirklich was fehlen.
Ja, ja, voll.
Aber das war jetzt mal so unser Einblick in die Vivian Westwood-Welt. Dann würde ich sagen, wir haben noch unsere Favorite Facts für euch. Und dann war es das für heute.
Was ist denn dein Favorite Fact? Fangen wir doch mal Favorite Fact vor allem.
Also, sie hat ja, also ihr Logo war ja eben dieser Reichsapfel. Und dazu habe ich einen interessanten Fact, den ich echt liebe. Oh, ich habe nur darauf gewartet, den irgendwann mal im Podcast zu bringen. Denn man sagt ja ganz oft, dass die Menschen im Mittelalter gedacht hätten, die Erde wäre eine Scheibe. Und dass dann die Menschen der Aufklärung kamen und gesagt haben, nein, 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 das ist eigentlich eine Kugel. Aber eigentlich ist es nicht so. Eigentlich ist es nur so ein Mythos, der geschaffen wurde, um eben das Mittelalter noch döver darzustellen, als es eigentlich war.
Was schwierig ist, aber gut.
Ja, so, es ist schon so, dass im Laufe der Zeit da einige Dinge über das Mittelalter auch erzählt wurden, die einfach nicht stimmen, weißt du? Um halt das Mittelalter noch irgendwie ein bisschen döver einfach darzustellen. Und dazu gehört eben auch dieser Mythos der flachen Erde, weil eigentlich wusste man schon, dass die Erde eine Kugel ist. Und ich fand es ganz interessant, weil ich habe dazu vor einem halben Jahr oder so mal einen Beitrag gelesen von einer Geschichtsseite, der ich folge. Und die haben das halt, haben auch darüber geredet, so ja, eigentlich wussten die damals auch schon, dass es eine Kugel ist und eigentlich ist es nur ein Mythos, der halt danach erfunden wurde. Und dann hat jemand drunter geschrieben in den Kommentaren, und das werde ich nie vergessen, weil ich so lachen musste, hat jemand dazu geschrieben, ja natürlich, weil die Könige haben ja auch den Reichsapfel bekommen und nicht den Reichspfannkuchen. Und darüber musste ich so lachen, ich werde das mein Lebtag nicht mehr vergessen. Und daran musste ich jetzt bei der Recherche denken, als ich Reichsapfel gelesen habe. Also immer wenn ich Reichsapfel lese, denke ich an dieses Kommentar. Genau, deshalb dachte ich, ich erzähle euch diesen interessanten Fakt, dass die Menschen eben sehr wohl wussten, dass die Erde keine Scheibe ist. Und ich finde gerade eben am Reichsapfel sieht man das sehr, sehr gut, weil hätten sie wirklich gedacht, das wäre eine Scheibe, warum hätten sie dann den Königen den Reichsapfel geben sollen? Ach ja, ich liebe diesen Fakt. So, was ist dein Fakt für uns heute?
Mein Favorite Fact vereint diese Folge, die ihr heute hört, mit einer Folge, die wir schon vor längerer Zeit gemacht haben, über Emma Watson. Und zwar hat Vivian Westwood damals 2011 Emma Watson den Elle Style Icon Award übergeben, so besser gesagt. Als ihr aber mitgeteilt wurde, wem sie diesen Award verleihen soll, also sie wurde als Presenter da hinbestellt, wusste sie überhaupt nicht, wer Emma Watson ist, weil Vivian Westwood einfach überhaupt nicht up to date war, was so moderne Popkultur irgendwie angeht und niemals die Zeitung liest, nicht wirklich, oder Fernsehen guckt oder ja. Modezeitungen schon gar nicht und deswegen wusste sie einfach nicht, wer Emma Watson ist, was ja eigentlich ironisch ist, weil die beiden im Prinzip für den gleichen Zweck sich ja auch einsetzen. Also Emma Watson haben wir in der Folge ja auch schon besprochen, setzt sich ja auch sehr für nachhaltige Mode ein, für Umweltschutz, für Menschenrechte ja auch, was gerade was Mode angeht in der Modebranche. Also es ist eigentlich sehr ironisch, finde ich, dass Vivian Westwood und Emma Watson so viel gleiche Ideen haben und so viel gleiche Werte. Und Vivian Westwood einfach nicht wusste, wer Emma Watson ist.
Aber ich finde, das ist auch mal wieder so typisch Vivian Westwood. Lebt halt schon ein bisschen in ihrer eigenen Welt. Aber ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und würde ich sagen, bis dann.
Mit verzüglichen Grüßen.
Tschüss.
Ciao, ciao.